Das Beispiel, mit dem ich beginnen möchte, stammt aus einer Kurklinik. Der Mann ist Anfang 50, Diplom-Ingenieur. Und er schleppt sich abends mühsam in sein Zimmer. Es ist jetzt sein dritter Tag in der Reha. Es war alles so schnell gegangen. Der Zusammenbruch, dann die Operation und jetzt der Wechsel von der Herzklinik eben in die Reha. Und erst jetzt kommt er zur Ruhe. Und ihm wird bewusst, wie knapp das alles war und wie neu er sein Leben jetzt sortieren muss. Er hat das Gefühl, in ein tiefes Loch zu fallen. Und die Fernbedienung und auch das Buch auf dem Nachttisch rührt er nicht an. Zu viele Gedanken schwirren in seinem Kopf herum, als dass er jetzt sehen oder lesen könnte. Und schließlich geht er aus seinem Zimmer, irrt durch die leeren Flure der Klinik und landet schließlich im Café, setzt sich dort an einen Ecktisch und bestellt ein Glas Wein. Und nach einigen Minuten kommt ein etwa 70-jähriger Herr vom Nachbartisch herüber, sagt nur kurz, gestatten Sie, und setzt sich zu ihm. Der Ingenieur ist gar nicht zum Reden aufgelegt, lässt das auch den älteren Herrn spüren, aber der lässt sich nicht beirren. Er sagt nur, was Sie durchmachen, haben viele andere hier auch durchgemacht. Erst hier wird einem erst richtig klar, was eigentlich geschehen ist. Wollen Sie nicht ein wenig von sich erzählen? Und aus irgendeinem Grund beginnt dann der Ingenieur, der das eigentlich gar nicht gewohnt ist, von sich zu reden, von seiner plötzlichen Erkrankung, den Schwierigkeiten in seiner Abteilung, der Angst jetzt um seine Stellung, die Sorge um die Zukunft. Und der andere hört einfach nur zu, sagt wenig. Und erst als die beiden schon aufgestanden sind, um zu gehen, sagt der Ältere zum Abschied: Ich verstehe Sie gut. Mir ging es ähnlich, als ich vor etwa 15 Jahren meinen Infarkt hatte und operiert werden musste und nichts mehr so war wie früher. Ich war lange Zeit in einem tiefen Loch. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. So beginnt ein Lied aus unserem Gesangbuch. Der Ingenieur hatte das Glück, auf einen solchen Menschen zu treffen, einen, der ähnliche Erfahrungen mitbringt und zugleich sensibel und verständnisvoll genug ist, auf ihn einzugehen. In Krankenhäusern und vor allem in Kurkliniken trifft man leider oft Menschen von ganz anderem Schlag, nervende Mitpatienten, die dann fast mit ihren Krankheiten prahlen, was sie nicht schon alles durchgestanden haben. Zuhören und dann nur ganz behutsam reden ist eine besondere Gabe. Und diese Gabe hat ein Prophet, ein Diener Gottes, dessen Namen wir gar nicht kennen. Er kommt in unserem Predigtext vom heutigen Sonntag zu Wort. Der Predigtext, der im 50. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja überliefert ist. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten, der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Und stellt sich ja gleich die Frage, wer ist das denn, der so redet? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich spricht hier tatsächlich im 50. Kapitel der Prophet von sich selbst, jener Bote Gottes, der von den Theologen heute als der sogenannte Deutero-Jesaja bezeichnet wird, der zweite Jesaja. Es besteht nämlich eigentlich kein Zweifel mehr daran, dass das Jesaja-Buch aus zwei beziehungsweise sogar drei Büchern stammt. Das hängt mit dem antiken Bibliothekswesen zusammen. Früher sammelte man die Bücher, indem man sie zu Schriftrollen aneinander nähte. Da ließen sie sich besser handhaben. Und das wird der Grund sein, weshalb man an den alten Propheten Jesaja, der etwa 700 vor Christus in Jerusalem wirkte, noch einen zweiten Propheten dran nähte in diese Schriftrolle hinein. Einer, der etwa 550 vor Christus auftrat. Und zwar jetzt in Babylon, 1000 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Und dort saß das jüdische Volk in politischer Gefangenschaft. Unter ganz verschiedenen Bedingungen lebten sie dort. Manche hatten sich irgendwie mit der neuen Situation schon arrangiert. Und sie griffen die sich bietenden Möglichkeiten der damaligen Welthauptstadt auf, in die sie verschleppt worden waren. Wer sich geschmeidig anpasste, konnte ein gar nicht so schlechtes Leben führen. Man wurde dann auch als Ausländer noch recht gut behandelt. Der Traum auf eine Rückkehr nach Jerusalem, diesen Traum hatten sie schon längst aufgegeben. Und anderen ging es weniger gut. Sie konnten und wollten ihre Heimat nicht vergessen. Aber diese Heimat war unerreichbar geworden. Es waren Menschen in der Verbannung, die sich kaum mehr trauten, Hoffnungen zu formulieren. Und der Mut hatte sie verlassen. Und damit oft auch der Glaube. Was ist das für ein Gott, der eine solche Katastrophe zulässt, die Zerstörung seiner Hauptstadt, seines Tempels und die Verbannung seines Volkes? Aber unser Mann Gottes, der von der Jesaja-Schriftrolle, hatte den Auftrag, seinen Landsleuten im Namen Gottes Mut zuzusprechen, weil Gott sie nicht vergessen hat und sie deshalb auch Gott nicht vergessen sollten. Also sagt er ihnen, werft eure Hoffnung nicht weg, euren Glauben nicht. Gott wird uns wieder nach Jerusalem bringen. So ein Träumer, dachten diejenigen, die sich arrangiert hatten. So ein Schwätzer, denken die anderen, die es so schwer haben. Aber er bleibt dabei, redet vom lebendigen Gott, der noch Großes vorhat, der sein Volk trösten will. Tröstet, tröstet mein Volk. So beginnt jenes Prophetenbuch innerhalb der Jesaja-Rolle. Und er wird von den einen ausgelacht und von den anderen weggeschubst und schließlich sogar verprügelt und angespuckt. Und trotzdem bleibt er dabei. Nicht laut, nicht polternd, sondern eher sanft und bescheiden wiederholt er immer wieder die Botschaft, dass Gott Zukunft schenkt und die Verbannung in Babylon ein Ende haben wird. Und das wird eine richtige Zeit gebraucht haben, bis dann einige seiner Zuhörer sich ihm geöffnet haben, nach und nach, und sie in Fragen kamen. Womöglich hat dieser Mann ja doch recht und tritt tatsächlich im Namen, im Auftrag Gottes auf. Womöglich hat Gott noch was mit uns vor. Etwas, das über diese Verbannung in Babylon hinausreicht. Inzwischen war aber auch der babylonische Staatsapparat auf ihn aufmerksam geworden. Wir können das nur ahnen. Eine Art antike Gestapo hat ihn wohl mehrmals verhaftet und ins Gefängnis geworfen, ihn ausgepeitscht und ins Gesicht geschlagen. Und doch hat es auf geheimnisvolle Weise jener an doch an und für sich ohnmächtige und wehrlose Mann Gottes geschafft, den Bann zu brechen, sodass die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Mutlosigkeit nicht das letzte Wort hatten. Noch waren sie gefangen, noch hatte sich äußerlich nichts geändert, aber ihre Sicht auf das Leben hatte sich verändert und ihr Blick auf Gott, sie hatten wieder Vertrauen gewonnen. Und wenige Jahre später standen dann auch andere noch auf. Propheten wie Hesekiel verkündeten in grandiosen Bildern den Neuanfang, der bevorstand. Die baldige Befreiung und Heimkehr ins gelobte Land. Und Priester wie Esra, die bereiteten dann die alten, damals schon ziemlich verstaubten Texte der Bibel nochmals neu auf, damit Gottes Geschichte mit seiner Schöpfung und seinem Volk nicht in Vergessenheit gerät. Und Schriftgelehrte schrieben wenige Jahre später diese Geschichten auf, die von den Richtern und den Königen Israels, damit sie nicht in Vergessenheit geraten, sondern die Gegenwart prägen. Und neue Psalmen wurden gedichtet. Ganz wichtige Teile des Alten Testaments sind damals gerade unmittelbar im oder nach dem babylonischen Exil entstanden. Und womöglich hing das alles damit zusammen, dass jener uns gar nicht näher bekannte Mann Gottes als erster den Bann gebrochen hatte. Nun, wir wissen alle, es ist lang her, Verse aus einer längst vergangenen Epoche. Aber seltsamerweise haben diese alten Worte von dem Mann, der im Exil eine Wirkung gehabt, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Da war einer bereit, sich für seine Hoffnungsbotschaft sogar schlagen und anspucken zu lassen. Mahatma Gandhi sagte einmal, dass ihn gerade diese alten Worte geprägt hatten. Und er, obwohl er doch aus einem ganz anderen Kulturraum und Religion stammte, er wurde dadurch inspiriert und schaffte es schließlich, Tausende von Menschen dazu zu bringen, nicht zurückzuschlagen und gerade damit das damalige Weltreich der Engländer zu besiegen im Kampf um die Freiheit Indiens. Oder Martin Luther King. Er hat auf dieselbe Weise in den Vereinigten Staaten für die Gleichberechtigung von Schwarzen gekämpft. Und ich denke natürlich an die unzähligen Juden, die an diesen Propheten im Exil dachten, wenn sie in ihrer 2000 Jahre dauernden Zerstreuung ihrer Diaspora, ihrem Exil, so manche Verfolgung und furchtbares Unrecht erleiden mussten, durchgehalten haben. Diese alten Verse haben tatsächlich einen ungeheuer starken Gegenwartsbezug. Und ich las auch davon, dass Nelson Mandela sie aufgegriffen hat, als er 27 Jahre auf Robben Island als politischer Gefangener inhaftiert war, vor Kapstadt. Und als er dann herauskam, rief er nicht zum Bürgerkrieg, sondern zur Versöhnung auf. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Mich also nicht von dem herunterschlagen zu lassen, was mir angetan wird, sondern dennoch das Rechte zu sagen. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger höre. So beginnt ja jener Abschnitt vom Mann Gottes in der babylonischen Gefangenschaft. Wir haben vorhin das Lied gesungen, er weckt mich alle Morgen. Von Jochen Klepper stammt es, geschrieben in der Zeit des Dritten Reiches. Jochen Klepper war mit einer Jüdin verheiratet und etlichen Schikanen ausgesetzt. Die Gestapo damals wollte ihn zwingen, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, um dann umso leichter seine Frau ins KZ schicken zu können. Und Jochen Klepper schildert in seinem Tagebuch, wie die Gestapo ihn warten ließ in seinem vergeblichen Versuch, doch eine Ausreiseerlaubnis zu bekommen für das Ehepaar nach Schweden. Und an einem Dienstag vor genau 80 Jahren notiert Jochen Klepper, zwei Tage nach dem heutigen Palmsonntag, als er eine Predigt genau über unseren Text gehört hatte, in sein Tagebuch: Ich schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50, über die Worte, die mir den ganzen Tag nicht aus dem Ohr gegangen waren. Er schrieb gleichzeitig auf der Seite von den Schlafstörungen, die seine Frau plagten, weil sie mehr als nur ahnt, was mit den Juden bald geschehen würde. Und Jochen Klepper schreibt: Dann daneben, Gott will, dass ich mich füge, ich gehe nicht zurück, habe nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. Ich werde nicht zu Schanden, wenn ich nur ihn vernehme. Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Jochen Klepper hoffte, so stark zu sein wie der Gottesknecht in Babylon, der sein Gesicht hart wie einen Kieselstein gemacht hatte. Also damit nicht mehr angreifbar. Aber am Ende siegte bei Klepper dann doch die Verzweiflung, als endgültig klar war, dass keine Ausreise möglich sein wird. Beide Eheleute wählten damals gemeinsam den Freitod. Aber die alten Verse aus dem Jesaja-Buch haben noch eine Wirkungsgeschichte. Sie sind eben nicht nur der Ausdruck für eine vorbildhafte Konsequenz, nicht nur geradezu heroische Sätze, die eine ganz tiefe Gottverbundenheit und beeindruckende Frömmigkeit zum Ausdruck bringen, trotz aller Widerstände, aller Anfeindungen, denen hier ein Mensch ausgesetzt wird. Nein, für uns Christen sind sie ja noch so viel mehr. Die Verse vom Knecht Gottes, von jenem Diener Gottes, weisen hin auf den, der als einziger sie nicht nur eingelöst hat, nicht nur wiederholt hat, sondern sie stellvertretend für uns eingelöst hat. Und hören wir dazu, wie Georg Friedrich Händel unseren Bibelvers in einer großartigen Komposition aufgegriffen hat. Wir hören sie in der englischen Version mit einem Altus: He was despised and rejected. Er ward verschmäht und verachtet. Er ward verschmäht und verachtet, von allen verschmäht, ein Mann der Schmerzen und umgeben mit Qual. Den Rücken bot er den Peinigern, hielt die Wange dar der rohen Feinde Wut. Er barg nicht sein Antlitz vor Schmach und Schande. So der Text aus dem berühmten Messias von Händel. Und er verbindet dabei unser Bibelwort mit einem anderen, das gar nicht so weit davon entfernt ist im Jesaja-Buch. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So heißt es 3 Kapitel weiter, wieder vom geheimnisvollen Knecht Gottes. Und schon direkt nach Golgatha und dem Ostermorgen wurden beide Stellen aus dem Jesaja-Buch auf Jesus Christus bezogen. Er ist der eigentliche Mann der Schmerzen, der Knecht Gottes, der den Peinigern ausgesetzt wird und sich nicht wehrt, sagen die Evangelisten. Er ertrug die Schläge und Tritte, die Demütigungen und die Angriffe von hasserfüllten Gegnern. Georg Friedrich Händel setzte die Arie, die vom leidenden Gottesknecht handelt, aus gutem Grund in dasselbe Werk, das wir doch vor allem wegen des glanzvollen, strahlenden Hallelujahs kennen, den Messias. So ist er, wollte er damit sagen. Unser Herr und Heiland ist nicht nur glorreich und im hohen Engelschor, sondern auch heruntergedrückt, ja in den Staub gedrückt von menschlicher Schuld, die er ertrug. Von unserer Schuld, die er auf sich lud. Und ich komme damit zum Schluss. Erinnern Sie sich an den herzkranken Diplom-Ingenieur? Der hatte jemanden gefunden, der sich hineinfühlen konnte in seine Situation, weil er sie selbst schon mal durchlitten hat. Und auch der Mann Gottes im babylonischen Exil war ein solch einfühlsamer Mensch, der nicht von oben herab belehrte, sondern das Leben der anderen teilte. Und seine Botschaft der Hoffnung auch im Leiden und in der Demütigung aufrechterhielt. Aber wie viel mehr können wir uns an den einen halten, der alles Leid und zugleich alle Schuld der Welt auf sich nahm? Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt und mich versteht. Es ist der Herr Jesus Christ. Dieses Lied werden wir jetzt singen. Amen.